Alles hören. Außergewöhnlich. Ein Podcast der Hördoktors wird freundlich präsentiert.
Freundlich? Ich höre nicht richtig.
Freundlich präsentiert von...
Stündlich? Wie oft denn nur noch?
Freundlich!
Präsentiert von Dr. Akustik.
Und damit wünsche ich einen wunderschönen guten Tag in die zweite Folge unseres heutigen Alles hören außergewöhnlich Podcast, denn wir hören ja alle außergewöhnlich. Wir haben gerade schon festgestellt beim Soundcheck, Daniel, du hast ein Problem mit deinem Kopfhörer auf dem Rechnen. Ja. Was ist gerade eben passiert? Versuch das mal bitte zu rekonstruieren.
Es war ein interner Fehler, ja.
Also die Hardware hat funktioniert.
Die Hardware hat funktioniert. Ich habe kurz vergessen, ich höre auf der rechten Seite schlecht. Also
ist aber, der Kopfhörer. Aber Hauptsache, ich war erstmal schuld.
Es ist wirklich schade, dass wir da den Podcast noch nicht gestartet haben. Du trägst ja ein Hörgerät, das hast du beim letzten Mal schon erzählt, Daniel. Aber genau. Vielleicht erstmal ganz kurz zu Beginn. Ich sitze hier nicht alleine. Theresa ist auch dabei, Daniel ist dabei, die Wand ist auch wieder dabei. Sie hat sogar ein extra eigenes Mikrofon bekommen. Wir können ja mal kurz hören, was sie zu sagen hat. Vielen Dank. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es geht schon mal super los. Ihr habt wunderschöne bunte Hörgeräte, die ihr gerade in euren Ohren stecken habt. Theresa, du hast ein goldenes.
Gerade eben kein Hörgerät, sondern einen Kopfhörer auf, aber normalerweise habe ich...
Ach so, aber das sind besondere Kopfhörer. Ihr habt gerade eben gesagt, das ist so ein Monitoring-Teil.
Genau, also maßgefertigte Kopfhörer, speziell für Musiker, Gamer, alles, wo es auf das Hören ankommt. Maßgefertigt, drei Wege, klingt Bombe.
Okay. Das heißt also, die haben auch einen besonderen Raumklang oder einen besonderen Tiefenklang oder wie kann ich mir das vorstellen?
Der Klang ist schon sehr, sehr ausgewogen. Also ich habe mir die Lautsprecher dazu quasi ausgesucht, weil ich die auch selbst mit der Band benutze.
Ja.
Und Fachbegriff ist ja in ihr Monitoring, damit eben auf der Bühne nicht mehr so übelst große Monitorboxen aufgebaut werden, die dann auf der Bühne alles niederbrüllen, sondern dass quasi jeder sein eigenes Monitoring auf den Ohren hat.
Ja.
Das ist toll, weil der Pegel auf der Bühne wird dadurch wesentlich geringer. Mhm. Es ist genau das auf dem Ohr, was man haben möchte. Wenn man noch einen fähigen Tonmann sitzen hat, kann man auch jeder einzeln sagen, hier bei mir bitte das lauter, das leiser. Ja. Man hört sich selbst viel besser. Man kann sich auch mal auf der Bühne bewegen und hat dann auch, wenn man auf dem Bassplatz steht, nicht auf einmal den Monitorsound des Bassisten am Ohr, sondern hat immer noch das, was man braucht und möchte auf dem Ohr.
Ja.
Und besonders bei kleinen Bühnen ist das soundtechnisch eine Riesenverbesserung, weil sonst macht man sich ja mit dem Monitorsound auf der Bühne den Sound nach vorne raus ein bisschen kaputt in so kleinen Räumlichkeiten. Das fällt weg. Also hört das Publikum nur das, was es von der Beschallungsanlage kriegt, also das, was es hören soll.
Das heißt also, das ist nicht nur was für denjenigen, der auf der Bühne steht, sondern auch für die im Publikum.
Ja.
Man stellt sich mal vor, alle in einem Konzert hätten das. Dann wäre es für jemanden, der in den Raum reinkommt, totenstill.
Nee. Das sähe bestimmt lustig aus, aber die Strippen möchte ich nicht sehen.
Es gibt doch so Kopfhörerpartys mittlerweile.
Stimmt.
Silent Disco oder wie sich das nennt.
Ich kann mir das wirklich lustig vorstellen, wenn man da in einen Raum reinkommt und alle haben irgendwie Kopfhörer auf. Es ist still, man hört nur dieses Tapsen.
Jeder mega am Abdancen.
Dann hört man zwischendurch mal so ein Glas klirren. Irgendwas fällt runter, da hinten wird jemand aus dem Fenster geschmissen. Aber trotzdem, die Musik ist stumm. Aber man spart sich vielleicht über den Weg auch eventuelle Gebühren für Musikverwertungsgesellschaften zum Beispiel.
Ich bin mir sicher, die lassen sich für solche Fälle was einfallen.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie kommt man denn da drauf? Also da gibt's doch bestimmt jetzt, sage ich mal, Testhörer, die sich sowas anhören können oder... Kann man sowas testen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das In-Ear-Monitoring kannst du bei uns im Laden ausprobieren.
Ja.
Darfst sogar zwischen zwei Herstellern wählen, wenn du das möchtest.
Ja.
Aber das ist wirklich nur Probehören im Laden für das Monitoring.
Dass man auch mal den Unterschied hört zwischen den unterschiedlichen Treibern. Also es gibt ja ein bis vier Wegetreiber. Die haben natürlich ein unterschiedliches Klangspektrum, Klangtiefe, Klangprofil. Und weil man sich ja als Laie da wenig drunter vorstellen kann, kann man das einfach mal ausprobieren, testhören. Was brauche ich denn?
Ihr habt beim letzten Mal gesagt, erinnere ich mich noch ganz deutlich, dass keine Testhörer gesucht werden bei euch. Oder zumindest habt ihr mir das erzählt. Keine Testhörer bedeutet mehr Spannung. Wer weiß, vielleicht ist in dieser Episode ja ein versteckter Hit. Jetzt habe ich den Gag falsch vorgelesen, den ich vorbereitet habe. Verflucht. verflucht. Mist.
Na hoppala.
Das muss ich piepsen. Naja, warum braucht ihr keine Testhörer? Was hat es damit auf sich?
Es ist ja immer dieses große Flaggschiff. Testhörer gesucht. Wir suchen keine Testhörer für Hörsysteme. Hat einen ganz einfachen Grund. Die Hörsysteme, die auf den deutschen Markt kommen, sind vollständig ausgereift. Da muss man nichts mehr testen. Es ist zwar schön, diese Vorstellung als Endverbraucher, ich werde gebraucht, meine Meinung zählt. Natürlich zählt deine Meinung.
Ja.
Die zählt allerdings immer. Nicht nur in den 4 Wochen Testhörer gesucht, sondern... Ja, wir sind hier in einer Interaktion.
Was definiert denn eure Branche überhaupt als Testhörer? Ich kann mir jetzt vorstellen, also ich stelle mir jetzt darunter zumindest vor, dass jemand kommt, der hört sich dann bei euch mit eurem Hörgerät ein Lied an und denkt sich so, ach Mensch, die Musik mag ich nicht. Und dann geht er wieder.
So kann man das bestimmt auch
das
machen.
Das kommt bei uns sicherlich öfter vor mit unserer Musik.
Ja, aber was ist die Realität dahinter?
Das Testhörergesuch läuft meistens so ab, dass der Kunde oder Patient oder wie man ihn bezeichnen möchte, er hat ein Hörproblem, er weiß das, er hat sich bisher nur immer gesträubt, das Ganze anzugehen und dann hat er die Werbung im Briefkasten. Mensch, hier genau soll ich jetzt diese Weltneuheit, die nie eine Weltneuheit ist, weil die ist schon da, die ist nicht neu. Und ja, jetzt probiere ich das aus und dann wird immer noch mit dazu gesagt, es gibt nur begrenzte Plätze, also 500 gesucht oder 50 oder jetzt nur noch 10 Plätze frei. Also dieses typische Marketing, ja, es ist nicht für jeden da, sei schnell, sonst ist es weg. Und ja, ich habe jetzt was ganz Neues und da werde ich gefragt und da darf ich bei der Auswertung mitmachen. Nee, es ist einfach nur Werbung. Es ist einfach stumpfe Werbung. Es soll Leute in den Laden bringen. Die haben das Gefühl, sie können irgendwas dazu beitragen, dass sich das Endprodukt, was dann eventuell später mal zugelassen wird, verändert. Nee, das Ding ist fertig. Das hat schon seine Hilfsmittelnummer. Das ist massenweise schon vorproduziert, damit es ausgeliefert werden kann. Zumindest meistens. Und wenn man einmal da ist, dann war man Testhörer.
Ja.
Und irgendwo steht auch klein auch immer mit dabei, dass es ja völlig unverbindlich ist. Aber man wird zumindest beim einen oder anderen Kollegen dann merken, dass wenn man dann wirklich nur mal Test hören wollte und das dann wieder zurückgeben will, dass das gar nicht Sinn und Zweck der Übung war, dass man es danach wieder zurückgibt.
Oh, und Vertriebsmasche.
Ja, es ist traurig, dass es funktioniert immer noch, weil das wird seit ich die Ausbildung angefangen habe, wird damit geworben.
Ja. Ja,
umso trauriger ist, dass es immer noch funktioniert. Aber genau deswegen suchen wir keine Testhörer.
Sondern
bei uns kann man immer testen.
Man braucht auch keine Berührungsangst haben, auch mal Nein zu sagen, wenn man vielleicht keinen Bedarf hat. Wobei man aber vielleicht auch schnell merkt, allein schon der Optik wegen, das ist was Cooles. Da sind wir wieder bei dem Brillenthema. Oder bei eurem Brillenthema.
Ja, absolut, ja.
Aber wenn wir schon beim Thema Weltneuheiten sind, um das vielleicht mal... Oh, was für eine Überleitung. Ich freue mich gerade selber. Aber wenn wir schon beim Thema Weltneuheiten sind, wir haben hier bei unserem Podcast auch eine Weltneuheit. Und die hat mit einer ganz besonderen neuen Rubrik zu tun. Und das hat auch was damit zu tun, was hier neben mir steht. Ich werde nicht erläutern, worum es dabei dreht. Theresa, erzähl doch mal, was wird jetzt gleich passieren?
Ich habe keine Ahnung.
Dann spiele ich jetzt einfach mal kurz das Intro dafür ab.
Das Geräusch des Monats.
Ich liebe so übertrieben lange Intro.
Boah, ist das episch. Das
und damit episch. Herzlich willkommen zu diesem ASMR-Podcast.
Oh nein, bitte nicht.
Wir machen jetzt in diesem Ton hier weiter. Besonders
wenig. Okay, ich hier Kaugeräusche erraten muss, dann breche ich dir übers Mikrofon.
Ich habe was mitgebracht. Oh Gott. Ja, das ist in meiner Hose. Vorsicht. Ich habe was mitgebracht, aber das ist nicht das Geräusch der Woche. Oh ja, hier das Taschentuch brauche ich. Super, danke schön.
Womit wir wieder beim Taschentuch wären?
Es ist nicht zum Weinen, es ist was anderes. Aber
es ist so vielseitig.
Ich versuche jetzt, ich hab mir letztens einen Filmtitel überlegt. Die Essgeräusche der anderen. Okay, aber das ist aber nicht das Geräusch der Woche. Ich möchte immer eine Gurke ein. Nee? Okay.
Ein Hoch auf die Elektrolyte.
Sehr schön. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Geräusch der Woche. Quatsch, zum Geräusch des Monats. Weil wir machen den Podcast ja nur, also aktuell noch einmal im Monat.
Das Geräusch der 4 Wochen.
Richtig. trink mal hier vorsichtig was weiter. Und ich würde jetzt einfach Folgendes machen, weil wir dieses epische Intro dafür haben. Ich lasse das jetzt nochmal abspielen. Und erst wenn dieses Intro abgelaufen ist, dass dann das Geräusch kommt. Und dann dürfen die Hörer raten, was sie gerade gehört haben.
Alles klar.
Das Geräusch des Monats.
Wirklich.
Es ist so schön.
Es ist die Freude. Ich gebe es einfach mal hier rüber. Genau.
Du meinst, klang nicht so schön?
Das klang gar nicht.
Das klang gar nicht. Okay. Aber ich wünsche euch einen guten Durst.
Na denn? Wir können ja irgendwann den Trinkspruch des Monats noch mit einbauen.
Oh, genau. Mir fällt gerade keiner ein. Und dann könnte man das ungefähr so.
Das Geräusch des Monats.
Die Trinkgeräusch-Edition.
Wenn ihr ein Best-of wollt, dann schreibt uns eine E-Mail.
Genau. Die E-Mail findet ihr übrigens für Anregung, Kritik, Lob und etc. in den Shownotes. Einfach einmal reinschauen. Nachdem ich jetzt hier euren Schreibtisch zur Hälfte in Gurkenwasser getränkt habe.
Wir sind praktisch veranlagt, das lässt sich alles abwischen.
Die Leute denken, ich trinke hier Gurkenwasser aus der Büchse. Dabei ist keiner von uns aus dem Spreewald.
Naja, stimmt, ist wirklich keiner aus. Ist egal. Die Gurken habe ich auch in einem Discounter gekauft. Also die Gurken kommen wahrscheinlich aus China oder ich weiß es nicht. Also,
China ist ja schließlich berühmt für seine Gurken.
Ich habe nur eine Frage. Wenn wir jetzt hier, sage ich mal, unser Getränk des Monats zu uns nehmen, das wird ja nachher ein bisschen schwierig mit dem Autofahren. Wie viele kann ich davon trinken, bevor man nicht mehr fahren darf eigentlich?
Na, wer zuerst Umfeld fährt, habe ich gehört.
Das ist eine sehr gute Regel.
Außerdem fährt das Auto mit Benzin und nicht mit dem Führerschein.
Stimmt. Aber Benzin ist ja zum Glück auch relativ laut. Das ist ja das Gute daran. Wie sind eigentlich die gesetzlichen Regelungen für Autolärm?
Ja, das ist, da hat jemand wohl zugehört beim letzten Mal. Wir haben uns kurz drüber unterhalten, glaube ich, dass laute Autos ja trotzdem TÜV kriegen, beziehungsweise wie das möglich ist, dass so ein übelst röhrender Auspuff trotzdem auf der Straße fahren darf. Das hängt mit einem Dezibel-Bewertungssystem zusammen.
Okay.
Und zwar dB ist ja nicht gleich dB. Man hat ja verschiedene Bewertungskriterien für Dezibel. Und Autos werden anhand der dBA-Bewertung
gemessen. Was ist gemessen. Eine dBA? Was ist das konkret?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben in der Akustik die sogenannten Isophone, also die Kurven gleicher Lautheit. Die besagen für irgendeinen Referenzwert, man nimmt meistens da ein Kilohertz, wie laut sind die Frequenzen unter und oberhalb, damit sie genau gleich laut empfunden werden.
Ja.
dBA richtet sich nach der Hörschwelle des Menschen. So. Und um besonders tiefe Frequenzen genau gleich laut oder an der Hörschwelle zu hören, wie zum Beispiel 1000 Hertz, braucht es deutlich mehr Schalldruck oder Schalldruckpegel. Sprich, ungefähr, jetzt mich nicht drauf festnageln, ich habe nicht nochmal ins Buch geguckt, ich sage das jetzt aus dem Kopf, also die Akustikerpolizei sieht es mir bitte nach. Ich schlage es auch gerne nochmal nach und korrigiere es, falls es falsch ist. Aber ich glaube...
Schreibt uns eine E-Mail.
Ja, bitte. Ich glaube, bei 100 Hertz muss der Ton eigentlich 60 Dezibel laut sein, damit wir ihn mit 0 Dezibel wahrnehmen. Also oder wie 1000 Hertz bei 0 Dezibel wahrnehmen. Also hier wird im Tieftonbereich ganz, ganz stark nach unten korrigiert.
Ja.
Wenn man das Ganze jetzt richtig messen wollte, müsste man die dBB oder dBC-Bewertung hinzuziehen, weil da ist ein tiefer Ton, wird fast genau gleich laut wahrgenommen wie ein 1000-Hertz-Ton oder ein 4000-Hertz-Ton.
Ja.
Jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt. Aber wenn man diese Bewertungsskala nehmen würde,
ja,
dann würde die Hälfte aller Sportwagen zumindest in Deutschland nicht mehr zugelassen werden dürfen.
Das heißt also, theoretisch gesehen, hat man einfach gesagt, bei der TÜV-Prüfung, man nimmt einen anderen Wert, damit das Fahrzeug in dem TÜV-Bericht leiser ist? Habe ich das jetzt gerade richtig daraus gedeutet?
Du nimmst für den Pegel eine Bewertungsskala, die für diese Lautstärken eigentlich gar nicht gedacht ist. Also du bist ja da immer so im Bereich zwischen 70 bis 100 Dezibel, aber nimmst ein Bewertungsschema, das eigentlich auf die Hörschwelle abzieht, beziehungsweise das Lautheit anhand der Hörschwelle, also bei ungefähr 0 Dezibel sich orientiert.
Verstehe.
Man schummelt
Es ist eigentlich Wahrnehmung, nicht wirklich absolute Lautstärke.
Jetzt sind natürlich viele Autos im Laufe der letzten Jahre leiser geworden. Aber ist denn der Lärmpegel in der Stadt, wenn ich jetzt jeden Tag an der Bushaltestelle stehe und jeden Tag fahren laute Autos zur selben Uhrzeit mindestens 20, 30 Minuten an meinem Gehör vorbei, kann das dann über Jahre hinweg eigentlich mein Gehör auch beeinträchtigen? Allein schon diese Sache?
Ja, also es ist ja grundsätzlich so, dass unsere Umgebung lauter wird.
Ja.
Sei es durch Industrie, sei es durch mehr Menschen, die natürlich in der Stadt auch irgendwas vor sich hin murmeln, telefonieren, ja, etc. Autos, ja, Grundpegel einfach.
Okay.
Und der ist die letzten Jahre, Jahrzehnte deutlich höher geworden.
Verstehe.
Wodurch auch, ja, die Leute früher schwerhörig werden.
Also das heißt also, unsere Umwelt beeinflusst sozusagen auch die Hörtauglichkeit. Also, dass nur laute Musik hören ist jetzt praktisch nicht nur ein Faktor, sondern allein das, wenn ich jetzt in der Stadt irgendwo unterwegs bin. Was kann ich denn dagegen tun?
Na, rein theoretisch müsstest du fast überall Gehörschutz tragen, wenn du das so betrachtest.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wir haben unseren technologischen Fortschritt ein bisschen auch mit unseren Ohren bezahlt.
Ja.
Von daher, ja, ist nicht schön, aber was wäre die Alternative? Sich irgendwo ins Himalaya zurückziehen, wo es kein fließendes Wasser, kein Strom, ja, aus der Wand gibt.
Lamas züchten.
Das ist eigentlich, ja, manchmal.
So, ich bin weg.
Ja, aber da hat man, glaube ich, auch mal einen Versuch gestartet und hat da Mönche in Tibet, glaube ich, audiometriert. Und die waren alle jenseits der 70 oder 80. Mhm. Und die hatten, außer jetzt angeborene Hörschwächen, glaube ich, keine Lärmschwerhörigkeit. Weil das ist ja diese typische Altersschwerhörigkeit in Industrienationen, sage ich jetzt einfach, ja, mal. Das ist ja nichts anderes wie die permanente Lärmbelastung und die macht sich im Alter eben mehr bemerkbar, weil man eben älter geworden ist und dem ganzen, ja, Krach einfach länger ausgesetzt ist.
Ein Faktor, der da nicht unwesentlich ist, wenn ich jetzt jeden Tag so einen Gehörschutz tragen müsste, ist es denn so, dass ich da zum Beispiel auch einen Gehörschutz kriegen kann, mit dem ich vielleicht auch meine eigene Musik hören kann?
Das wäre ja dann wieder ein In-Ear-Monitoring.
Ach so, also das, was ihr sozusagen habt. Das heißt, ihr hört aber theoretisch auch außerhalb des Monitorings nichts oder beziehungsweise ihr seid dann praktisch abgeschirmt für euch selber oder wie kann ich mir das vorstellen?
Jetzt in dem Moment, ja.
Okay, also das ist wirklich so nur passend.
Input und der Rest dämmt ja komplett ab.
Ja, abgesehen davon, dass es wirklich sehr, sehr cool aussieht und wirklich sowas hat von, ich habe Diamanten im Ohr. Ich meine, Kopfhörer haben ja ein ähnliches Prinzip, in eurem Fall natürlich individualisiert jetzt angepasst. Wenn ich jetzt mehr Musik höre, bin ich dann automatisch jemand, der mein Gehör schützt? Also jetzt nicht in der vollsten Lautstärke, wenn ich jetzt mit Kopfhörern durch die Stadt laufe, habe ich dann vielleicht ein besseres Gehör im Alter? Kann das zum Vorteil sein?
Nein, weil du bekommst ja den Pegel trotzdem. Also ob da jetzt 60 dB Autolärm sind oder 60 dB Musik im Hintergrund, wird wahrscheinlich wenig Unterschied machen.
Bei 60 Dezibel wären ja noch nicht schädlich.
Jupp.
Zumindest, wenn man der Literatur glauben kann.
Was ist denn eigentlich, oder was gibt es denn überhaupt für unterschiedliche dB-Messungen, die ihr hier vielleicht auch durchführt?
Also wir führen ja klassisch erstmal nur die Hörschwellenmessung durch. Also, ja, ab wann du Töne ganz, ganz leise hörst.
Ja.
Dann führen wir auch zusätzlich eine Unbehaglichkeitsschwellenmessung durch. Also ab wann dir ein Ton unangenehm laut wird.
Okay.
Und gerade letztere Messung wird leider oftmals vernachlässigt.
Wieso das denn?
Keine Ahnung, aus Zeitgründen, weil man Angst hat, bis an die Unbehaglichkeitsschwelle zu messen. Ich kann es dir nicht sagen, aber eigentlich ist es für die Anpassung von einem Hörsystem fast genauso, oder nee, sie ist genauso wichtig wie die Hörschwelle selbst, weil wenn ich nicht weiß, ab wann meinen Kunden das Geräusch unangenehm ist, dann rate ich ja ins Blaue, wie viel Dynamik ich habe, also wie viel Platz von Hörschwelle zur Unbehaglichkeitsgrenze habe ich, wo ist der Bereich, in dem mein Kunde überhaupt verarbeitet. Also du hast ja nicht nur, du fängst an zu hören, sondern du hast ja auch irgendwann den Punkt, okay, jetzt ist es mir einfach zu laut. Und darüber hinaus verarbeite ich das ja auch nicht mehr als Information, weil es ist mir einfach zu laut. Und wenn ich diesen Wert nur schätze, weil ich ihn nicht ermittelt habe, dann lasse ich entweder Performance liegen, das heißt, ich quetsche dem Kunden das Hörfeld unnötig ein, oder ich bin über der Unbehaglichkeitsschwelle drüber, was furchtbar unangenehm ist, wenn man es den ganzen Tag trägt und fahrlässige Körperverletzung eigentlich ist.
Ach so, okay.
Ja.
Wie ist denn das denn auf einem Konzert zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Lautsprecher zu laut eingestellt sind? Ich meine, da lohnt sich ja so ein Gehörschutz sowieso immer, aber wie ist denn das denn da? Also wie kann ich mir vorstellen, wenn jetzt ein Tontechniker da ist, hat er irgendwelche Messgeräte oder macht er das so Pi mal Daumen? Oder vielleicht sollte er es, gibt es da welche Vorgaben oder vielleicht sogar einen Tipp? Vielleicht hört ja gerade jemand zu, der in dem Bereich tätig ist und jetzt sich so denkt, Mensch, den Tipp, den habe ich gebraucht, um die Gehöre meiner Zuhörerschaften zu schützen.
Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob das am FOH gemessen wird, was ankommt im Publikum. Wobei das ja schwierig ist, weil es kommt ja darauf an, an den unterschiedlichen Stellen des Publikums, ob man jetzt in der ersten Reihe steht vor den Boxen, wie die Boxen angeordnet sind und wie viele Menschen vor einem stehen. Also ich kenne das, ich bin ja vertikal eher benachteiligt und wenn ich
Okay, ich habe gerade ein anderes Bild bekommen, aber bitte definiere mal ganz kurz, was du damit meinst, Theresa.
Da ich eine relativ geringe Körpergröße besitze und wenn ich in einem Konzert stehe, in der Menge, dann habe ich immer das Problem, dass vor mir natürlich große Menschen stehen und ich dann nur noch sehr eingeschränkten Ton bekomme.
Verstehe. Von der Bühne. Das heißt, weil eben so viele Menschen vor dir stehen, ist das eine Barriere und bei dir kommt im schlimmsten Fall Krach an.
Auf jeden Fall nicht der Musikgenuss, den eventuell der Tontechniker beabsichtigt.
Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, muss aber dazu sagen, ich hatte bisher immer den Vorteil, dass ich durch meine Größe immer sehr schnell nach vorne gekommen bin, weil die meisten Leute, sag ich mal, sehen, ach, der ist ja so klein, der kann ja nach vorne. Aber was mich bei Konzerten persönlich immer unglaublich nervt, sind die Leute, die so ganz intensiv pfeifen. Das tut richtig doll im Ohr weh. Ihr wart doch, glaube ich, letztens auch auf irgendeinem Konzert gewesen.
Wir waren in Coswig. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für Achtung Werbung, glaube ich.
Werbung!
Wir waren bei Heavysaurus.
Werbung Ende.
Und da war es so, das Publikum, also wer Heavysaurus nicht kennt, es ist Heavy Metal für Kinder.
Heavysaurus ist eine Band, die Konzerte bereitet, bei denen man wahrscheinlich die Kopfschmerzen nicht vom Headbanging bekommt, sondern eher vom Kindergebrüll.
Genau. Weil
das korrekt, absolut korrekt.
Das Publikum war lauter als die Band.
Also
muss ich mir mal erklären, wie ich meine, die Konzerte, so generell Heavy-Metal-Konzerte sind ja sehr laut. Aber wie kann denn auf einem Heavy-Metal-Konzert das Publikum sogar lauter sein? Wie geht das denn?
Grundsätzlich, Heavy-Metal für Kinder heißt auch, die halten ihre Pegel bewusst relativ leise. Es ist immer noch laut, aber es ist nicht gehörschädigend laut.
Verstehe.
Die ganze Zeit.
Also so gut, das ist sehr kindgerecht.
Theaterlautstärke wahrscheinlich schon fast.
Ja, in etwa.
Okay.
Und ja, es ging dann darum, hey Kinder, seid ihr da? Macht mal richtig Krach. Und die Kinder haben Krach gemacht.
So ähnlich.
Aber richtig.
Aber ordentlich.
Wollen wir das Geräusch mal imitieren, wie sich sowas anhören könnte? Ich meine, das könnte ein zweites.
Das Geräusch des Monats.
Ich lieb's einfach.
Das Geräusch des Monats.
Gut, Schluss jetzt. Aber gut. Okay.
Das Geräusch des Monats.
So, zurück zum Thema. Also so oder so ähnlich wird sich das dann angehört haben.
Ja, das Kindergeschrei war eben lauter als die Musik der Band, weil die Kinder haben halt wirklich alles gegeben. Und
das ohne Verstärker und technische Hilfsmittel, also wirklich nur vor der Bühne, Musiker auf der Bühne, Instrumente, Verstärker, laut, Mischpult und die Kinder schreien einfach und es ist einfach...
Und wir standen weit hinten, wir waren wieder in der Brillenträgerfraktion, also sehr nah am FOH.
Brillenträger.
Also nennen wir den Bereich. Es ist recht nah am FOH. Die Bühne ist relativ weit weg, aber man kann meistens gut sehen und
außer es stehen große Menschen vor einem.
Ja.
Okay. Also kann ich mir da sozusagen vorstellen, dass das Publikum ein bisschen getreppt ist. Also vorne die ganzen Kinder, dann die.
Ja.
Also gerade bei Heavysaurus ist es so, der vordere Bereich ist komplett für Kinder abgesperrt.
Ja.
Was eine Mega-Sache ist. Ja, ansonsten hat man das Problem, dass Erwachsene vorne stehen, Kinder nichts sehen können, weil sie sich nicht trauen, da vorzugehen.
Ja.
Und so hat man das direkt umgangen. Zack, Kinder vor.
Als wir letztens telefoniert hatten, hattest du gesagt, da gibt es eine Sache, Daniel, du, da würdest du dich am liebsten richtig doll drüber aufregen, was da so los war bei dem Konzert. Möchtest du mal so richtig upragen?
Aufreger des Monats.
Jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch.
So, gut, okay.
Ich habe mich bestimmt über irgendwas aufgeregt, aber ich kann es dir jetzt echt aus dem Kopf nicht sagen. Gib mir mal einen Hinweis.
Ich glaube, es ging darum, dass in unserem Urlaub Erwachsene immer vorne standen, obwohl immer wieder gesagt wurde, so jetzt mal bitte, weil es ist eine Kinderführung.
Ah, genau, das war in den Feengrotten.
Werbung Ende.
Ach so. Ja, genau deswegen sperrt man bei Heavysaurus den Kinderbereich ab, damit sich eben nicht jeder vor die Kinder drängelt und dann am besten noch nicht nur vor die Kleinen drängelt, sondern auch damit sie ja überhaupt nichts sehen, selbst wenn man sie auf die Schulter nimmt, hält auch noch jeder Idiot sein scheiß Telefon in die Höhe. Obwohl
jetzt kommen wir jetzt mal in Fahrt, genau.
Das ist nicht nur da, das regt mich auch für jeden Konzert auf, Alter. Guckt doch einfach mit euren Augen. Ihr schaut euch das doch nie wieder an, diese 10 Sekunden, die völlig verwackelt und das Mikrofon vom Telefon nimmt das doch sowieso nicht aus. Da kommt nur ein Matsch raus. Dann stellen die das auf YouTube. Wer guckt sich das an? Nee, verstehe ich nicht.
Also ich gucke es mir persönlich nicht an, aber tatsächlich auf meinem letzten Konzert stand ich vor der ähnlichen Situation vor mir, eine Person 5 Meter groß gefühlt, dann noch ein iPad oder was auch immer hochgehalten. Das fand ich sowieso die Krönung, dass er immer mit seinem Tablet-PC stand.
Werbung.
Mit seinem Tablet-PC stand und dann einfach da die gesamte Vorstellung, Aufführung abgefilmt hat mit seinem Tablet.
Aber wirklich so 2 Stunden und man denkt nur so, okay, warum?
Es ist wahrscheinlich immer die Frage des Warums, aber die Leute denken wahrscheinlich in dem Moment, oh, ich will das als Erinnerung und dann wird es nach 3 Jahren eine Erinnerung, oh, mein Speicher ist voll, ich lösche das jetzt.
Aber benutzt doch mal dein Gehirn als Erinnerungsspeicher, das verkümmert doch.
Das ist wirklich so. Es ist wirklich so und ich kann dem nur beipflichten.
Fun Facts.
Wusstet ihr eigentlich, dass man sein eigenes Gehör nicht selbst kaputt schreien kann? Das hängt damit zusammen, dass wenn man anfängt zu schreien, nennt man Prävokalisationseffekt. Das heißt, wenn ich anfange zu schreien...
Stapediusreflex ist das Wort, genau, das du suchst.
Nein, kontrahiert ist das Wort, das ich suche. Danke, für nichts. Kontrahiert unser Stapediusmuskel und sorgt dafür, dass sich die Gehörknöchelchenkette versteift und dadurch unser Schrei und unsere Lautstärke gedämpft wird.
Fun Facts Ende.
Das heißt mit anderen Worten, da ist in meinem Kopf ein Pegelschutz drin.
Ja.
Das heißt, ich kann praktisch zwar taub werden, aber mein Gehirn kann theoretisch nicht taub werden.
Nein, also du kannst dich selbst nicht taub machen. Egal wie laut du jetzt selber schreien möchtest, es wird nicht gehörschädigend sein. Wenn ich schreie, wird es wahrscheinlich gehörschädigend sein, weil dann funktioniert dein Stapediusreflex nicht.
Okay, also das müsste man mal bei Opernsängern ausprobieren, weil die können ja einen lauten Pegel wirklich sehr lange halten, weil der Stapediusmuskel wird ja relativ schnell müde. Ich glaube, wenn du das schaffst, ist wirklich eine Minute lang wirklich in dem
Stunde.
Ja, eine Stunde am Stück. Ja,
den ich glaube, dann ist Hören dein geringstes Problem. Ja.
Ich glaube, irgendwann schafft man es dann schon. Aber ja, wenn der Stapediusreflex auslöst, dann zieht ja der Muskel die Gehörknöchelchenkette steif und das Trommelfell wird dadurch weniger schwingungsempfänglich. Das ist noch ein komisches Wort. Auf jeden Fall ist dann alles ein bisschen leiser.
Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Schreien sind, wir hatten letztens mal schon angeteased, dass es in eurer Branche gibt es ein Hochglanzmagazin, die das Thema Gruppensex thematisiert hat. Das schaffen wir jetzt heute aber leider nicht mehr.
Oh, Mist.
Ja, weil unsere Zeit ist nämlich leider schon rum. Aber beim nächsten Mal werden wir das definitiv mal ergründen. Das war die 2. Folge von Alles Hören außergewöhnlich. Habt ihr irgendwas? Vorbei. Ich sehe hier wirklich richtige große Kulleraugen schon wieder.
Kannst du mir das Taschentuch geben?
Wir haben hier etwas, was. Wir haben hier ein Getränk mit Spaß. Das hebt die Stimmung.
Wie ein Luftballon.
Ich habe auch noch Gurken, also mein Bedarf ist also einfach. Gut, ich sehe, die Begeisterung ist groß. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich übergebe euch das letzte Wort.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Wenn ihr Fragen an uns habt, dann schickt uns bitte eine E-Mail an Fragen oder an podcast@doktor-akustik.de.
Das wird in den Shownotes stehen.
Wir freuen uns auf jede Zuschrift. Also wir versuchen auch die Fragen wirklich dann in der nächsten Folge zu beantworten.
Und wenn ihr noch weitere Anliegen habt, denke ich mal, schaltet doch einfach mal nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt, alles hören, außergewöhnlich.
Das war Alles hören, außergewöhnlich. Ein Podcast der Hördoktors mit Theresa und Daniel Doktor. Moderiert wurde der Podcast von Paulus Schieneff. Ein besonderer Dank geht an mich, Benny Hanschke. Produziert wurde der Podcast von der Schieneff.de Mediengruppe und freundlich unterstützt von Hörakustik-Doktor in Radebeul-West. Übrigens, wenn ihr die Triangel nicht gehört habt, solltet ihr dringend einen Termin vereinbaren. Informationen findet ihr auf doktor-akustik.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet, folgt und teilt ihn gerne.